die Erfahrung zeigt, dass so ein Unternehmerkompass, wenn ein Mensch ihn hat, im Grunde industrieunspezifisch ist. Also wenn jemand ein guter Unternehmer ist, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit guter Gastrounternehmer, guter Immobilienunternehmer und auch ein guter Technologieunternehmer, weil dieser darunterliegende Entscheidungsprozess, nachdem dieser Mensch entscheidet, diesen Unternehmerkompass, der ist industrieunspezifisch.
Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner wieder, Henrik Brandes. Henrik ist Partner bei Earlybird und auch einer der Gründungspartner von Earlybird, einem der wahrscheinlich zumindest in Deutschland größten und vor allen Dingen bekanntesten VCs. Lieber Henrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen.
Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können.
Toll, wir machen das Ganze natürlich wie immer in dieser Corona-Zeit virtuell. Wo sitzt du jetzt gerade? Ihr seid ja auch immer viel unterwegs. Bist du immer noch so viel unterwegs?
Nein, ich bin kaum noch unterwegs. Ich sitze an meinem Schreibtisch im Münchner Büro und muss sagen, genieße diese wegfallende Reisezahl, oder genieße die Möglichkeit, sehr, sehr viel von meinem Büro und von meinem Schreibtisch aus zu erledigen. Viele Zoom-Calls natürlich. Und nur noch ganz, ganz selektiv mal irgendwo hingehen persönlich, erhöht die Produktivität, verbessert den Lebensstil, also in jeder Dimension, ist gut für die Umwelt. Etwas, was ich bei vielen negativen Auswirkungen der Corona-Zeit als ausgesprochen positiv empfinde.
Schön, das heißt also investieren, sich Teams angucken, sich Decks angucken und so weiter, das funktioniert alles komplett genauso gut über Videokonferenzen.
Ja, also ich glaube, es ist anders. Man muss der ganzen Sache auch ein bisschen nahe kommen. Also es funktioniert insofern besser, weil es viel produktiver ist. Wir können mehr angucken, wir können tiefer gehen, weil einfach Logistik-Setup, Smalltalk-Zeiten wegfallen. Auf der anderen Seite ist der persönliche Eindruck, wenn ich jemandem gegenüber sitze, noch ein holistischer und umfassender. Also bevor ich tatsächlich viele Millionen von uns treuhänderisch überlassenem Geld in ein Team investiere, habe ich schon noch das Bedürfnis, dieses Gründerteam einmal zu treffen.
Ja, super. Und wie du die auswählst und worauf du achtest, da gehen wir natürlich nachher noch drauf ein. Aber ich würde sagen, wir starten einmal vorne, nämlich so ein bisschen bei deiner Vergangenheit. Du bist tatsächlich Luft- und Raumfahrtingenieur, habe ich gelesen, und hast dann lange bei McKinsey gearbeitet. Wie kam es denn zu dem Werdegang? Also warum hast du dich für den Studiengang entschieden?
Ich fand das Luft- und Raumfahrt, also ich wollte Ingenieur werden. Ich fand Luft- und Raumfahrt ein unheimlich spannendes Thema und habe mich dafür deswegen dann an der TU München für Luft- und Raumfahrt eingetragen, habe das studiert, habe da sogar promoviert in dem Bereich an der TU München. Und ja, es ist irgendwie die Luftfahrt ist noch mehr als die Raumfahrt, um ich war damals sozusagen der Triggerpoint, ist immer ein großes Abenteuer und für Jungs einfach, fand ich faszinierend. Und deswegen habe ich das gerne gemacht, habe dann auch angefangen, in dem Bereich zu arbeiten als Entwickler in einer Firma, die hieß damals Messerschmitt-Böcke-Blohm, ist heute Teil von Airbus. Und bin dann mehr oder weniger zufällig zu McKinsey geraten, weil McKinsey damals für Messerschmitt-Böcke-Blohm MBP arbeitete und ich war im Klientenkernteam und habe so den Zugang gefunden und dann nach einem Jahr dieses Kernteam-Daseins schlicht einfach die Seiten gewechselt.
Das ist spannend, weil normalerweise funktioniert das ja eher andersrum, dass McKinsey irgendwo in ein Unternehmen reingeht und das Unternehmen dann irgendwann die Mackies quasi abwirbt. Also bei dir genau andersrum. Du bist dann auf die Beraterseite gewechselt.
Ja, ich bin auf die Beraterseite gewechselt, weil ich hatte immer den Traum, noch mal ein bisschen was über Management zu lernen. Und ich war ja nur einfacher Ingenieur. Und nachdem sich irgendwie herauskristallisierte, dass das möglich sein könnte, ohne dass man ein finanziell aufwendiges MBA machen muss, was ich mir gar nicht so richtig leisten konnte, habe ich mich dafür entschieden und habe gesagt, das ist ja fabelhaft, die nehmen dich so, wie du bist, dann lernst du da mal für 2 Jahre. Ich bin dann offen gestanden länger geblieben und mir hat es auch sehr gut gefallen bei McKinsey.
Ne, und du bist ja immerhin, also hast den Partner-Track richtig gemacht, ne? Bist Partner bei McKinsey gewesen. Da auszusteigen, auch mit einem wahnsinnig guten Verdienst, um dann ein Wagnis einzugehen, ein VC zu gründen, ein Venture Capital Fonds zu gründen, ist wahrscheinlich auch nicht über Nacht direkt so gekommen, oder? Wie lange hast du überlegt?
Naja, ich habe immer schon die ganze Zeit bei McKinsey immer wieder überlegt und gesagt, mein eigentlicher ultimativer Traum ist, dass ich mich mal selbstständig mache und Unternehmer werde. Auf der anderen Seite war ich sehr, sehr, sehr gerne bei McKinsey und es ist auch in der Tat, ich hatte da Fortune und es ging gut und schnell voran, dass ich auch den Abschwung immer nicht richtig fand. Aber ich habe mit vielen gesprochen und habe gesagt, irgendwann muss man doch mal auch was selbstständig machen. Und ich bin dann 1994, 95 letztlich über die Pro Bono-Studien von McKinsey, diese Businessplan-Wettbewerbe in Berlin und München, in den Kontakt mit dieser Startup-Welt gekommen, woraus dann die Idee entstand, sozusagen einen Venture Capitalisten als Unternehmen zu gründen. Und dann kam auch die Partnerwahl näher und dann ging das zeitlich sozusagen noch gerade gut, weil ich bin 96 Partner geworden. Aber dann war schon die Gedanken über Early Bird so weit gereift, dass ich mich relativ kurz nach der Partnerwahl entschlossen habe, jetzt auch tatsächlich zu springen. Auch weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Adhäsionskräfte nehmen enorm zu. McKinsey ist eine wunderschöne Umgebung, tolle Menschen. In der Tat, man verdient viel Geld. Und ich habe gedacht, würde ich mich da jetzt zu sehr dran gewöhne, dann wird das nichts mehr mit der Selbstständigkeit. Also jetzt lieber mal schnell. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich 97 McKinsey verlassen hatte, nachdem ich gerade 96 Partner wurde.
Cool. Und Early Bird ist ja am Ende auch, also ihr investiert zwar in Startups, aber selber ja quasi auch ein kleines Startup gewesen. Und ich habe letztens in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, ihr seid auch durch alle Gründungssorgen eigentlich selber gegangen. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist Early Bird entstanden? Durch was für Täler seid ihr auch vielleicht gegangen?
Naja, du musst dir vorstellen, ich bin 96 Partner geworden, bin 97 ausgegangen und wir haben mit meinen Gründungspartnern gemeinsam Early Bird aus der Taufe gehoben. Und wenn du dich so mal in das Sentiment eines Anfang 30-jährigen, gerade Partner, McKinsey-Partner gewordenen Youngsters versetzt, da ist das Selbstbewusstsein außerordentlich ausgeprägt. Ja, ich hatte da schon das Gefühl, ich könnte über Wasser laufen. Und das war dann eine interessante Erfahrung mit diesem neuen Venture Fund, wo wir dann mit einem tollen McKinsey-like Deck an Investoren herangetreten sind und die alle gesagt haben, naja, das ist wirklich sehr nett und analytisch macht das auch wahnsinnig viel Sinn, aber dann komm doch mal wieder, wenn du beim zweiten oder dritten Fonds bist und ein bisschen Track Record zeigen kannst. Und das war sehr, sehr ernüchternd. Also die Bodenhaftung hatte einen dann relativ schnell wieder. Und es hat de facto anderthalb Jahre des Klinkenputzens bedeutet, bevor wir ein erstes sehr, sehr kleines Closing damals in Höhe von 5 Millionen Euro zustande bekommen haben, nach anderthalb Jahren. Und das war, glaube ich, eine prägende, interessante Zeit. Und mir war absolut nicht klar über die ganze Zeit, ob das denn am Ende wirklich gelingen wird. Weil ich habe gelernt, Geld ist sehr scheu und reine Analytik und Geisteskraft hilft nicht, Geld zu attrahieren oder ist zumindest nicht ausreichend dafür.
Und am Ende haben die ja wahrscheinlich auch an euch als Köpfe natürlich investiert. Ich meine, ihr verwaltet mittlerweile 1,5 Milliarden, ihr habt mit 5 Millionen quasi angefangen. Das ist schon Wahnsinn. Was hast du denn so gefühlt da bei den ersten Investments, sag ich mal, sind das wirklich Investments auch in euch als Köpfe gewesen, die gesagt haben, die Jungs, die legen mein Geld da dann richtig an?
Also die ersten Investoren in der Tat kommen aus dem persönlichen Netzwerk. Also die meisten Gelder sind am Anfang von meinen damaligen Ex-Partner-Kollegen von McKinsey gekommen, die gesagt haben, du bist völlig irre, hier jetzt aufzugeben. Aber wir haben dich jetzt kennengelernt und jetzt investiere ich mal einen Teil meines jährlichen Bonuses und jetzt mach was drauf. cool. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich geistig schon halb davon verabschiedet, als in dem Moment, wo sie das einmal unterschrieben und investiert hatten. Ist jetzt eine Unterstellung von mir. Aber so ist es losgegangen. Und wir hatten dann einfach unheimlich Glück und Fortune mit dem Timing, weil wir hatten das erste Closing unseres ersten Fonds Ende 98. Und das war genau der Moment, wo der neue Markt enorm an Momentum gewann und plötzlich das Sentiment kippte und viele Investoren, auch Deutschland und international, das Gefühl hatten, von diesem Entwicklung, die da so fulminant sich vollzog, abgekoppelt zu sein und nicht teilhaben zu können. Und plötzlich kippte dann auch das Fundraising-Sentiment. Während wir also anderthalb Jahre von Pontius zu Pilatus gelaufen sind, um sehr kleine, wir reden über kleine sechsstellige Tickets einzusammeln, kippte das plötzlich. Und plötzlich kamen internationale Investoren und offerierten uns größere Tickets und sagten, das ist ja fabelhaft und können wir dann damit rein. Wir hatten eigentlich vor, 10 Millionen einzusammeln. Wir haben den ersten Fonds dann bei 57 Millionen geschlossen, weil das immer weiterging. Ja, damals gab es noch solche Klauseln wie Hard Cap, die wir heute alle in den Fonds haben, gab es damals nicht. Man konnte also immer weitermachen. Und das gab uns dann letztlich im Ende 98, Anfang 99 die kritische Masse, um tatsächlich loszulegen.
Naja, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch genügend Geld, um irgendwie diesen Dip, das Platzen der New Economy Blase 2001 irgendwie zu überleben. Ne? Also aus der Zeit, in der ihr gegründet habt, gibt's nicht mehr viele VCs, die so richtig übrig sind. Was hat euch da denn so erfolgreich gemacht? Weswegen seid ihr durch die Krise gut durchgekommen und andere nicht?
Ja, ich habe da oft drüber nachgedacht und ich glaube, es sind zwei Dinge, die uns letztlich hier differenziert haben. Das eine ist, wir haben unheimlich viele Fehler gemacht, das muss man fairerweise sagen. Und wir haben unsere, ich nenne das immer gar nicht Geschäft, sondern unsere Profession eigentlich on the job gelernt und haben auch viele, viele Fehlinvestments gemacht. Was wir Gott sei Dank richtig gemacht haben, ist, wir haben von Anfang an ein technologisch diversifiziertes Portfolio aufgebaut, was gerade in der Post-Bubble-Zeit nach 2000 sehr wichtig war. Wir hatten also nicht nur Consumer-Internet-Themen drin, sondern wir hatten Deep-Tech-Themen, wir hatten Med-Tech-Themen drin, die von der Platzen der Internetblase weniger betroffen waren. Das war das eine Thema oder der eine Grund. Und der zweite Grund ist ganz trivial. Wir haben den Löffel rausgehalten, als es Brei geregnet hat. Will sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, Anfang 99 den ersten Fonds final geclosed bei 57 Millionen und wir haben dann schon Ende 99, Anfang 2000 den zweiten Fonds aufgelegt und waren dann ganz mutig und haben dann gesagt, lass uns 100 Millionen auflegen. Den haben wir dann bei 200 Millionen Ende März 2000, also wirklich zeitgleich zum Peak des neuen Marktes geschlossen und saßen dann, als die Märkte zusammenbrachen, wirklich mit einer Punktlandung auf 200 Millionen Euro, die uns dann durch die nachfolgende Zeit des nuklearen Winters für Venture Capital, würde ich es nennen, getragen hat. Und das war natürlich ein außerordentlich glücklicher und hilfreicher Umstand. Und nicht alle VC-Fonds, die damals mit uns dort losgelegt haben, haben ein ähnlich glückliches Händchen gehabt, was das Timing anbelangt.
Also das heißt, ihr habt euch quasi indirekt auf diese Krise Anfang der 2000er vorbereitet, indem ihr einfach euer Portfolio gut und divers aufgestellt habt. Jetzt kommt so eine Corona-Pandemie, auf die sich gar keiner vorbereitet hat und auch vielleicht gar nicht konnte. Also vielleicht außer man hat Bill Gates in dem TED-Talk geglaubt. Jetzt habt ihr super viel Geld natürlich in Startups gerade stecken, die alle wahrscheinlich oder fast alle zumindest oder viele von dieser Krise wahnsinnig hart betroffen sind. Wie geht's eurem Portfolio? Starten wir mal so.
Also ich würde dir ein Stück weit widersprechen. Also insofern, als dass diese Krise anders ist als die beiden großen vorangegangenen Krisen, also die Finanzkrise 2008-09 und die Internetblase 2000-2001, Platzen Internet. 2001. Der Unterschied ist, in den vorangegangenen Krisen gab es eigentlich nur Verlierer. Niemand hat an der Finanzkrise profitiert, genauso wenig von dem Platzen der Internetblase. Hingegen gibt es jetzt in der Corona-Krise auch Gewinner. Und Gewinner sind ganz wesentlich erstmal viele digitale Konzepte oder digitale Industrien und Health oder Health Tech im Generellen. So. Und wir investieren ausschließlich in digitale Industrien und Health Tech. Das heißt, auf oberster Ebene heißt das noch nicht mal, dass das Portfolio so furchtbar negativ betroffen ist. Und das ist auch nicht so. Wir haben ein Portfolio von, ich glaube, 60 Unternehmen. Davon ist bisher eins im Rahmen der Pandemie oder Corona-Krise in Insolvenz gerutscht. Eins. Und bei zwei weiteren ist es kritisch. Aber das sind 3 aus 60. Wir haben
verdammt guter Schnitt.
Ja, absolut. Und da auf der anderen Seite gibt es Geschäftskonzepte, die wir investiert sind, dedizierte Gewinner, dieser, ja, des neuen Konsumerverhaltens ist. Also wir haben vor kurzem unseren größten Exit aller Zeiten schließen können mit dem Verkauf von Peak Games. Peak Games hat natürlich in den ersten Monaten dieses Jahres nochmal einen ungeplanten Aufschwung genommen aufgrund von Corona, und das hat dem Exit sicherlich nicht geschadet. Ich will sagen, vermute, der Exit hätte auch sonst stattfinden können, aber wenn immer man in so einer Transaktion sich befindet, die weit und lange vor Corona initiiert worden ist, hilft das immer, wenn im Rahmen der Transaktion plötzlich die Zahlen nach oben weglaufen. Das ist passiert. Und das gibt es an verschiedenen anderen Stellen im Portfolio aus. Und im Grunde nicht, ist falsches Wort, im Big Picture ist es so, dass die profitierenden Unternehmen im Portfolio einen deutlich höheren Wertanteil einnehmen als die unter der Pandemie leidenden. Insofern würde ich behaupten, dass unser Portfolio also mit Sicherheit jetzt nicht stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich würde eher sagen, es hat unterm Strich sogar profitiert.
Wow, toll. Das ist super zu hören. Du hast in einem Interview letztens gesagt, dass du glaubst, dass der Tiefpunkt von Corona, sag ich mal, die Startup-Szene noch gar nicht erreicht hat, also dass es noch weiter abwärts gehen wird. Denn auch wenn euer Portfolio gut aufgestellt ist, siehst du ja wahrscheinlich tatsächlich in München, in Berlin, überall, wo eure Beteiligungen sitzen, wahrscheinlich wie die Fliegen teilweise die Startups wegbrechen. Was glaubst du, wo stehen wir da? Was kommt da noch auf uns zu?
Naja, was passiert ist, also wenn ich nochmal die letzten Krisen einfach als Proxy hernehme und versuche das dann auf die aktuelle Krise zu projizieren. Also in den letzten Krisen sind die Bewertung und die Rundengrößen fast parallel zwischen 15%, 20% und 40% eingebrochen, je nach Phase. In der frühen Phase etwas weniger, in der späten Phase etwas stärker. Und dieser Einbruch hat seinen Tiefpunkt gehabt, ja, anderthalb, zwei Jahre nach der Krise, und man hat in der Regel 3 Jahre gebraucht, um wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen, vielleicht sogar etwas länger. Ich gehe davon aus, dass das diesmal bei der Corona-Krise auf keinen Fall besser, ich glaube, es ist eher etwas schlechter wird, weil die Krise umfassender und breiter ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Bewertung und die Rundengrößen zwischen 25% und 50% einbrechen. 25 Frühphase, 50% Spätphase. Und dass das Ganze vielleicht sogar 3 bis 4 Jahre dauert, bis wir wieder Vorkrisenniveaus erreichen. Das kann passieren. Warum kann das passieren? Weil nämlich die finanzierenden Fonds und andere Investoren jetzt noch auf einigermaßen gut ausgestatteten Liquiditätspolstern sitzen. Die Fonds sind gefüllt. Wir hatten fundraising-mäßig ein All-Time-High im letzten Jahr. Viele neue Fonds sind geschlossen worden, sind ans Netz gegangen, und die werden jetzt sukzessive ausinvestiert. Gleichzeitig wird man feststellen, dass das Neuauflegen neuer Fonds immer schwieriger wird, weil nämlich gibt weniger Exits, es gibt weniger Distributions, die Bewertungen aufgrund der vorgenannten Einbruchs auch auf Buchbasis gehen nicht mehr hoch. Das heißt, optisch wird die Performance erstmal schlechter, was das Fundraising auch wieder zusätzlich erschwert, was in Summe dazu führt, dass die Märkte Märkte in den nächsten, meine Prognose, 1 bis 2 bis 3 Jahren zunehmend weiter austrocknen. Noch sind wir, glaube ich, in einem relativ gesehen liquideren Markt, als wir das haben werden in 1,5 Jahren. Und dann erst erreichen wir den Tiefpunkt, was Bewertungen und auch anbelangt, auch was dann leider Start-up-Sterben anbelangt. Daraus werden wir dann irgendwann wieder auftauchen. Es werden dann Erfolge geben. Es wird Evidenz geben, dass das alles doch nicht so schlecht ist, dass auch die Einstiegsniveaus möglicherweise jetzt außerordentlich attraktiv sind. Und das wird wieder mehr Geld an. Und dann werden wir aus diesem Keller wieder rausklettern. Aber meine Prognose ist, es wird eine längere Durchstrecke sein, und den Tiefpunkt haben wir in der Tat nach meiner Überzeugung noch nicht gesehen.
Das ist ein spannender Punkt, dass du sagst, es ist viel Geld im Markt. Die VCs haben die Fonds prall gefüllt. Warum braucht es dann einen Schutzschirm von der Regierung für Startups, der ja gefordert wurde vom Bundesverband Deutsche Startups, also Christian Miele als Kopf, und ja auch gekommen ist?
Ja, also ich glaube, dass dieser Schutzschirm sehr hilfreich ist, weil es einen Reflex gibt bei den ganzen Investoren, und der bezieht sich darauf, dass man sagt, man guckt sich eigentlich kaum noch externe neue Investitionsmöglichkeiten an, oder viele tun das nicht, sondern man versucht, dort, wo man investiert, das bestehende Portfolio abzusichern und dort die Liquidität bereitzustellen. Jetzt sind die Budgets und die Kalkulationen, die Fondsmodelle, die jeder Investor professionell führt, so aufgebaut, dass sie damit rechnen, dass der größere Teil des Anschlussfinanzierungskapitals, was für die Startups benötigt werden, eben nicht aus dem eigenen Fonds kommt, sondern von fremden Dritten. Wenn diese fremden Dritten jetzt aber nicht mehr kommen, ist man plötzlich in einem Überlebensmodus, es sei denn, man hat eben Zugang zu solchen Fazilitäten wie diesem Matching-Programm oder dem öffentlichen Rettungsschirm, um das eigene Fondsgeld entsprechend zu verstärken, zu hebeln, damit dann diese Startups auch weiter prosperieren und sich entwickeln können.
Aber verstehst du die Kritik, die teilweise hier aus dem Markt gekommen ist, wo gesagt wurde, jetzt werden hier Startups finanziert, die vielleicht eh keine Überlebenschance hatten? Wie kann da eine Startup-Landschaft das schaffen, den Trust, sage ich mal, zu generieren, dass da nicht Geld, Staatsgelder verschwendet werden?
Ja, also ich glaube nicht, dass in unterm Strich Staatsgelder hier verschwendet werden. Niemand kann ausschließen, dass an der einen oder anderen Stelle auch hier ein Startup privates plus dann eben gematchtes öffentliches Geld bekommt und am Ende dann doch pleite geht. Wir sind und bleiben eine Venture-Industrie. Das ist so, aber es gibt ja einige grundsätzliche Konzepte in diesem Matching-Programm, die zumindest eine adverse Selektion eigentlich unmöglich machen. Das Matching-Programm sieht ja vor, dass man sich zumindest für das Jahr 2020 dazu verpflichten muss, jedwede Finanzierung, die man aus einem Fonds tätigt, dann mit diesem Matching-Programm zu machen oder eben gar kein Staatsgeld in Anspruch nimmt. Also ein Cherry-Picking, eine Selektion, eine adverse Selektion ist nicht möglich. Gleichzeitig glaube ich aus den vorgenannten Gründen, dass wir über diese Matching-Programme eben die Runway, die wir haben für die heutigen Startups, in der sie sich auch prosperieren und ausreichend kapitalisiert, positiv entwickeln können, so lang verlängern, bis tatsächlich in 3+ Jahren dann wieder auch zunehmend Liquidität aus dem privaten Kapitalmarkt in diese Startups hineinfließen können. Also ich glaube, dass die Kritik, so würde ich sie nicht mittragen, sondern ich glaube, dass dieses Rettungsschirmprogramm für die Startups eine positive Rolle spielt und sehr weise investiertes Geld ist. Offen gestanden bin ich schon lange der Auffassung, dass wir viel, viel, viel zu wenig öffentliches Geld in die Technologie, in die digitale, in die Health-Industrie stecken. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das am Ende die kommerzielle Basis unserer Volkswirtschaft für die Zukunft ist. Ich meine, hier jetzt mal 1 oder 2 Milliarden reinzustecken, ist vergleichsweise rührend, wenn ich mir überlege, dass gleichzeitig für die Rettung eines Transportunternehmens, nämlich der Lufthansa, 9 Milliarden bereitgestellt werden.
Ja, guter Punkt. Ja,
absolut. Das ist, und hier, jetzt stell dir mal vor, jetzt entsteht da nur ein großes Digitalunternehmen, eine Neobank, ein was auch immer, die wirklich dann auch von internationaler, globaler Relevanz werden. Und das wäre nicht der Fall, wenn man dieses Rettungsschirm nicht dargestellt hat. Also ich glaube, das ist noch völlig aus dem Verhältnis. Man hätte auch über einen doppelt und dreimal so großen Investitionsvolumen sprechen können. Ob ich das dann unbedingt Rettungsschirm genannt hätte, bin ich im Zweifel, weil ich glaube, was passiert ist, ist das dringend überfällige, notwendige Investition in unsere technologische Zukunft oder in die technologische Zukunft unserer Volkswirtschaft gesteckt wird. Und da bin ich der Auffassung, sind wir mit 2 Milliarden eigentlich noch lange nicht am Ende.
Ja, und schöner Punkt. Vielleicht bedarfte es Corona, damit mal öffentliche Gelder tatsächlich oder Staatsgelder in Startups reinfließen. Denn tatsächlich eine Lufthansa gilt als systemrelevant und Startups haben den Status natürlich noch nicht erreicht. Von daher schöne Sichtweise auf jeden Fall. Wie macht ihr das denn aktuell? Du hast gerade beschrieben, jeder Investor versucht gerade das Geld gut beieinander zu halten, um eben zu bridgen, wie man ja so schön sagt, also irgendwie eine Zwischenfinanzierung geben zu können oder eben das Startup da eben an jeder Stelle unterstützen zu können. investiert ihr aktuell noch in neue Geschäftsmodelle oder schaut ihr, dass ihr tatsächlich das Geld für eure jetzigen Portfolio-Companies bereitstellt?
Also auf der Basis der Erfahrung aus den letzten, wir sind einer der sozusagen krisenerfahrensten VC, ja, die wir schon zum dritten Mal machen, haben wir von Anfang an zwei Sachen gemacht. Wir haben erstens gesagt, wir versuchen sehr klar zu verstehen, welche Startups jetzt gute oder nachhaltig gute oder vielleicht sogar verbesserte Chancen haben und die wir unbedingt weiter unterstützen wollen und welche, wo wir einfach Schwierigkeiten haben, uns in gleicher Form kontinuierlich zu engagieren, weil wir dann sozusagen am Ende mit der Gießkanne unterwegs wären und alle finanzieren, was dazu führt, dass möglicherweise auch alle in Schwierigkeiten geraten. Also wir haben sehr früh versucht zu sagen, was sind unsere Hypothesen der Gewinner im Portfolio und haben dann intern unser Budget umgeschichtet und haben gesagt, darauf konzentrieren wir uns. Das Zweite, was wir gesagt haben, ist, wir dürfen unter keinen Umständen den Fehler machen, jetzt nicht neu zu investieren, weil die Erfahrung zeigt, auch aus den vorangegangenen Krisen, dass eine gute Krise am Ende gute und hochqualitative Startups stimuliert. Das ist ja mit Churchill, ja, never let a good crisis go to waste. Die Tatsache, dass wir in einem Krisenmodus sind, dass viele Unternehmen ums Überleben kämpfen, teilweise diesen Kampf auch verlieren, führt dazu, dass Menschen kreativ werden und sich neue disruptive Ideen ausdenken. Sehr viel mehr als in Boomzeiten, wo man eher dem Spruch folgt, never change a winning horse. Ja, das funktioniert doch alles, warum sollen wir was Neues machen? In der Krise entsteht unheimlich viel Kreativität und Innovation. Das kannst du auch sehen, ob das jetzt irgendwie Airbnb oder whatever. Ja, es sind alles ganz, ganz viele Unternehmen, die auch in der Finanzkrise entstanden sind und heute nicht nur Unicorns, sondern Dekacorns sind. Wir antizipieren, dass das jetzt wieder passiert. Und wenn wir jetzt darauf verzichten würden, neue Investments zu machen, würden wir uns von diesem positiven Wirkung der Krise letztlich abkoppeln, was unheimlich schade wäre. Deswegen haben wir, kommen wieder zurück in unserem Fonds, gesagt, wir haben ein bestimmtes Budget, was wir für Follow-on-Finanzierung in dem bestehenden Portfolio vorsehen. Und da versuchen wir noch stärker zu fokussieren und zu konzentrieren auf diejenigen, an die wir wirklich glauben. Und gleichzeitig bleiben wir sehr aktiv im Markt für neue Investments, weil die Chancen, jetzt tolle Early-Stage-Investments zu machen, sind dramatisch gestiegen im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit.
Diese Krisenerfahrung, die du gerade beschrieben hast, das ist ja was, das ist ja wahrscheinlich das größte Asset, was ihr euren Startups gerade mitgeben könnt, auch vielleicht ein bisschen Halt oder ein bisschen Ruhe zu geben. Wie eng oder bist du mit den Gründern deiner Portfolio-Companies, die du so betreust? Und wie viel enger ist das vielleicht auch in der Corona-Zeit noch geworden, dieses Verhältnis?
Also erstens, ja, das ist enger geworden in der Corona-Zeit, weil die typische Reaktion des Startups ist, also Liquidität, das sagen wir denen übrigens auch, Liquidität ist King und unsere Investoren sind diejenigen, die im Zweifel noch Liquidität bereitstellen können und deswegen rücken die näher ran. Das stimmt. Umgekehrt tun wir das auch und wir versuchen dort einfach unsere Erfahrungen weiterzugeben und versuchen sie zu beraten. Grundsätzlich ist es mein Ziel, mit unseren Gründern, insbesondere mit den Unternehmen, die ich persönlich betreue, eine Art, sozusagen eine Rolle eines nicht operativen Mitgründers einzunehmen. Ich möchte um alles in der Welt dieses formelle Reporting-Verhältnis vermeiden, wo die Gründer operativ vor Ort sich absprechen, was sind denn jetzt die offiziellen Slides, die wir denn unseren Investoren zeigen. Das kann passieren, aber das heißt für mich, dass es mir eben nicht gelungen ist, das Verhältnis aufzubauen, was ich gerne hätte, dass das Vertrauen nicht da ist, transparent zu machen, wo es wirkliche Probleme gibt, wo es Herausforderungen gibt. Und das führt dann im nächsten Schritt dazu, dass wir auch nicht wirklich helfen können, weil wir gar nicht wissen, wo der Schuh dann richtig drückt. Also ich versuche, ein Verhältnis aufzubauen, wo ich sage, es ist risikofrei, mich anzurufen und mir zu sagen, wo es schwierig ist, und wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ich werde das nicht nutzen, um euch irgendwie in den Rücken zu fallen, sondern wir gemeinsam profitieren davon als Team. Operatives Team, nicht operatives Team. Das gelingt nicht in allen Fällen. Wie gesagt, viele möchte, und nicht viele, aber einige wollen da eher auf Distanz bleiben. Ich versuche, dem entgegenzuwirken, aber ich würde sagen, es gelingt in der Mehrzahl der Fälle.
Schön. Also wahrscheinlich, weil sie, ne, die angstgetrieben sind, die sind wahrscheinlich eher auf Distanz, und alle, die euch reinlassen, was du sagtest, mit dem Vertrauen, die sind wahrscheinlich, haben keine Angst vor euch. Wie siehst du das denn momentan? Ich habe so das Gefühl, bei Gründern gerade trennt sich gerade so ein bisschen in Sachen Leadership und auch Standfestigkeit, sage ich mal, so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Einige gehen total auf in dieser Krise, wachsen über sich hinaus, werden immer besser, und einige klappen vollkommen in sich zusammen. Was siehst du da für besondere Fähigkeiten oder für besondere Verhaltensmuster, die da jetzt gerade aufgetaucht sind bei euren Gründern?
Das ist interessant, eine interessante Frage. In der Tat beobachte ich das ganz genau. Es gibt ja teilweise Situationen, die jetzt hochstressig sind. Gerade bei Startups, die nicht das Glück hatten, kurz vor der Krise noch eine Runde zu schließen, wo das Geld plötzlich echt eng wird, wo man auf Sicht fährt und wo man auch immer anfängt, sich da mit irgendwelchen Insolvenzkriterien auseinanderzusetzen, um Verschleppung zu vermeiden. Da gibt es Felsen in der Brandung, beeindruckende, ruhige, klare Unternehmensführer unter den Gründern, aber es gibt auch welche, die fangen an zu hyperventilieren und sind am Ende nicht mehr zu gebrauchen, sondern wo wir dann auch jetzt an einer Stelle gesagt haben, bleib einfach zu Hause in dieser Zeit. Ich glaube, das tut allen dir und dem Unternehmen besser. Das gibt auch. Ja, weil die, und zwar nicht, weil die schlecht oder weil die böse oder unwillig sind, sondern weil die echt Angst haben.
Und vielleicht noch unerfahren sind auch.
Naja, natürlich sind die unerfahren, das haben die noch nie erlebt. Und dann, dann setzen sich mit der strafrechtlichen Relevanz von Insolvenzverschleppung auseinander. Auf der anderen Seite fühlen sie die Verantwortung für Investorengelder und Mitarbeiter. Und dann schlafen die nicht mehr, und das ist menschlich, und das muss man respektieren, da muss man versuchen zu helfen und zu stabilisieren. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man es rausnehmen, zumindest mal temporär, und sagen, pass auf, das scheint jetzt nicht die Situation für euch zu sein, und wir müssen das irgendwie anders lösen.
Wie geht man denn mit so einem immensen Druck um? Also du mit deiner Erfahrung, diese drei oder die dritte Krise, du hast ja mit Sicherheit auch Druck verspürt in deinem Leben. Was gibst du solchen Gründern mit, die diesen Druck auf diesen Schultern lastet, wo der Druck auf den Schultern lastet? Was gibst du denen mit, wie sie diesem Druck Herr werden können?
Ja, ich versuche, Erfahrung weiterzugeben. Ich versuche, sie zu beruhigen. Und ich sage ihnen auch, schaut mal, einfach transparent. Ich bin transparent und ehrlich. Wenn wir Gründe haben, wo wir sagen, wir werden kein weiteres Geld geben, dann sage ich das auch. Dann sage ich, pass auf, das tut mir wahnsinnig leid, wir kriegen es nicht hin, wir haben es nicht im Fondsbudget, wir sind nicht überzeugt, dass wir das für unser treuhänderisch verwaltetes Geld die richtige Entscheidung ist. Wir müssen hier eine Lösung finden, die ohne weiteres Early-Bird-Geld auskommt. Da bin ich ganz transparent, aber ich bin umgekehrt auch transparent und habe gesagt, du kannst dich auf mich verlassen, oder auf uns, wir werden dich stützen, wir werden da Wege finden, das ist nichts Neues, das haben wir schon oft erlebt, jetzt machen wir A, B, C, D, und dann haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch Leute, die wir da bereitstellen, um versuchen dort einfach Angst wegzunehmen, weil Angst ist am Ende kein guter Berater, richtige und weise Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, auch bei euren Investments jetzt müsst ihr ja ganz klar aussieben, hast du ja gerade richtig beschrieben. Und deshalb habe ich auch irgendwo gelesen, dass ihr so ein bisschen dieses The Winner Takes It All Game so ein bisschen bei euch implementiert habt. Das musst du mal erklären, wie, nach was entscheidet ihr, wen ihr investiert, beziehungsweise auch wen ihr jetzt weiterfinanziert?
Naja, die Erfahrung zeigt, dass im Early Stage, es ist völlig anders als im Growth und noch ganz anders als im Private Equity von etablierten Unternehmen. Im Early Stage lebt praktisch jeder erfolgreiche Fonds von ganz, ganz wenigen, häufig nur 1, 2, 3 Investments. Und ein Fonds macht, weiß ich nicht, 25. Also wir reden hier über 10%, 5-10% der Investments, die letztlich über den Erfolg und den Misserfolg eines Portfolios entscheiden. So, deshalb ist es für uns, da wir aber natürlich nicht wissen, welches diese 5-10% sind, die am Ende den Unterschied machen, sondern eben in ein breites Portfolio investieren. Und ist es aber wichtig, dass jedes einzelne Investment, in das wir investieren, eine entsprechende, wir nennen das uncapped upside hat. Also die Chance hat, zu einem dieser 5-10% zu werben. Und wir versuchen daher, und da wir wissen, dass es darauf ankommt, managen wir nicht die Downside, sondern die Upside. Also für uns, wir sind nicht diejenigen, die dann liebevoll über die Verzinsung der Liquidationspräferenz verhandeln und da also eine riesen Story draus machen und schwierig sind. Aber wir sagen, wir verhandeln über Prozente. Wir versuchen, unsere Upside zu optimieren, aber sind uns im Klaren, dass wir auf volle Downside gehen.
Wie entscheidend ist das Gründerteam bei der Auswahl von euch, ob ihr weiteres Geld gebt oder nicht? Wie screent ihr ein Gründerteam?
Also das Gründerteam ist das entscheidende Kriterium. Wir haben, das kann man auch noch analytisch zeigen, wir hatten das Postmortem-Analyse gemacht von Unternehmen, die wir verloren haben. Und die Quintessenz dieser Postmortem-Analyse ist, wir liegen in der Produktmarkthypothese der Beurteilung der Technologie praktisch nie falsch. Also 2-3% unserer Investmententscheidungen sind dort falsch, so ganz, ganz wenig. Wir liegen, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, zu einem Drittel falsch, weil wir in zukünftige Märkte investieren, deren Timing wir falsch einschätzen. Wir sind nie zu spät, heißt das, aber wir sind eben ab und zu echt zu früh. Und dann haben wir nicht die Geduld, nicht die Liquidität, nicht den Mut, so lange weiter zu finanzieren, bis Märkte tatsächlich kommen. Aber der allergrößte und 2/3 aller Fehler entsteht dadurch, dass wir in eigentlich richtige Produktmarkthypothesen auch zum richtigen Timing investieren, aber das Ganze an der Execution und am Management-Team scheitert. Also 2/3 ist das Problem. Und daher, wenn wir falsch liegen oder umgekehrt gesprochen, im positiven Fall, die Menschen machen tatsächlich den Unterschied und den Erfolg. Das ist der erste Teil deiner Frage. Der zweite Teil der Frage war, wie beurteilen wir Gründerteams? Und das ist die ganz, ganz, ganz hohe Kunst. Das ist und bleibt subjektiv. Und da gibt es paar Kriterien, die wir aufschreiben, die wir versuchen zu verstehen. Ich sage gleich, welche Kriterien das sind. Und da gilt es, je mehr Interaktion wir mit einem Team haben, bevor wir uns entscheiden, umso besser kann man diese Kriterien beurteilen. Also wenn ich die nur einmal für eine Stunde im Investment Committee sehe, habe ich wahrscheinlich ein sehr oberflächliches Bild von der Qualität des Teams. Wenn ich von denen mehrere Monate intensiv an deren Geschäftskonzepten, an Due Diligence, was auch immer gearbeitet habe und einen persönlichen Austausch gepflegt habe, habe ich ein umfassenderes Bild. Heißt immer noch nicht, dass es richtig ist, aber ich habe ein umfassenderes Bild. Also wir versuchen, die Oberfläche gerade auch vor Investment bereits hoch zu machen, um hier eine bessere Beurteilungsbasis zu haben. Wonach suchen wir? Wir suchen erstmal nach kompletten, komplementären, weil nicht immer alle gleich sind und gleiche Stärken haben. Also ein diverses, komplementäres Team ist für uns spannend. Wir suchen nach Evidenz, dass ein Team, ich nenne das immer so, diesen inneren Unternehmerkompass hat, also mit wenig Datenpunkten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gute Entscheidungen treffen kann. Die Erfahrung zeigt, dass so ein Unternehmerkompass, wenn ein Mensch ihn hat, im Grunde industrieunspezifisch ist. Also wenn jemand ein guter Unternehmer ist, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit guter Gastrounternehmer, guter Immobilienunternehmer und auch ein guter Technologieunternehmer, weil dieser darunterliegende Entscheidungsprozess, nachdem dieser Mensch entscheidet, diesen Unternehmerkompass, der ist industrieunspezifisch. Und wir versuchen, suchen nach Evidenz, ob der da ist. Und die leichteste Evidenz ist natürlich, wenn es ein Repeat-Entrepreneur ist, der hat schon mal gezeigt, dass das kann. Deswegen sind Wiederholungstäter unter VCs immer so beliebt, weil das diese Evidenz sozusagen da leicht ableitbar ist. Wir suchen nach Menschen oder Teams mit hohem Energieniveau, mit am Ende auch einer guten Analytik, einer guten konzeptionellen Analytik, also so ganz ohne Intelligenz ist auch schwer. Und last but not least, wir suchen nach Menschen mit Charisma, weil Unternehmensgründung und Führung hat viel mit Menschenführung zu tun und dabei hilft Charisma enorm.
Super spannend, dieser Punkt mit dem Unternehmerkompass. Ich glaube, darüber könnten wir wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast nochmal machen. Ich will aber eine zumindest Nachfrage noch darstellen. Ist dieser Unternehmerkompass, den du gerade beschrieben hast, ist das aus deiner Sicht Instinkt, also etwas, was angeboren ist, was man hat, oder etwas, was man erlernt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist, der Unternehmerkompass ist eine Entscheidungsfindungsfähigkeit oder eine Urteilsfähigkeit, sagen wir so. Das trifft es vielleicht noch besser. Und Menschen treffen ihre Urteile auf ganz unterschiedliche Weise und die Methodik spielt dabei gar nicht so richtig eine Rolle. Also ich kenne sehr gute Unternehmer, die sind selber, wenn du sie alleine träfest und mit ihnen sprächest, relativ orientierungslos. Die sind aber in der Lage oder bauen sich immer Netzwerke von Menschen, auf denen sie vertrauen, wo sie ein Urteil darüber haben, wer gut ist und wer nicht gut ist. Die fragen die dann alle und am Ende, aufgrund dessen, der Antworten, die sie bekommen, bilden sich ihre eigene Entscheidung und gehen links, rechts, Mitte. Das kann extrem erfolgreich sein und zwar auch langfristig extrem erfolgreich. Ich kenne andere, die sehen vor einer schwierigen, komplexen Entscheidung, schließen sich in ihrem Elfenbeinturm ein, grübeln, analysieren, bauen sich ihre Modelle und kommen dann raus und sagen, ich bin der Auffassung, wir müssen links oder rechts oder Mitte gehen. Und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Man muss nur die eine oder andere Methodik gut beherrschen und mit einem höheren Prozentsatz oder Anteil als andere zu einer relativ guten Entscheidung kommen. Das sind gute Unternehmer, die haben diesen Unternehmerkompass. Der funktioniert aber mechanisch komplett anders. Der eine ist elektronisch, der andere ist mechanisch, der andere ist, ich weiß nicht was, magnetisch. Die Mechanismen, die darunter liegen, können ganz unterschiedlich sein. So, jetzt die Frage, kann man diese Mechanismen erlernen? Ich glaube, in gewissem Umfang ja, wobei das eher, glaube ich, auch ein bisschen Charakterfrage und insofern kommt es dann doch ein Stück weit zurück zur Intuition. Also jemand, der in gewisser Form ein Einbrötler, Analytik ist, den dazu zu bringen, sich ein herausragendes Netzwerk, wo man viel Empathie braucht, um die richtigen Menschen auszuwählen, aufzubauen und sich auf deren Ratschläge dann selektiv zu verlassen und gute Entscheidungen zu haben, ist vermutlich schwer. Wenn du eher der Analytiker bist, wirst du den anderen Weg gehen und kannst da allerdings auch besser werden, indem du dich zwingst, wirklich analytische Situationen versuchen, im Modell abzubilden und zu verstehen. Allerdings muss ich gestehen, ist meine Erfahrung, dass wenn ich jemanden gefunden habe, der einen guten Unternehmerkompass, egal wie er denn funktioniert, dann ist meine Erfahrung, bleibt der gut. Und dieser Unternehmerkompass, wie gesagt, funktioniert in jedweder Umgebung. Ich habe Menschen gefunden, die zunächst mal etwas unsicher unternehmerisch reagiert haben und über Zeit ihre Methodik, ihre Mechanik des Kompasses herausgearbeitet haben und immer klarer und sicherer geworden sind. Würde ich sagen, ist aber die Minderzahl.
Spannend, super spannend. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor uns die Zeit tatsächlich schon wieder wegläuft, könnten wir wahrscheinlich noch 3 Tage drüber sprechen. Du hast vorhin so schön gesagt, dass 2/3, also 2/3 der Fehler, sag ich mal, oder der Startups, die scheitern, scheitern aufgrund der Gründer oder des Gründerteams. Was sind denn so die Top 3 Fehler, nehmen wir mal, so die dir sofort einfallen, wo Gründer richtig, also was von den Gründern aus falsch laufen kann, damit ein Startup scheitert?
Also Top 3 Fehler, also ich habe mich nicht darauf vorbereitet, aber kommt sofort hoch. Also erstens zu wenig kritische Weiterentwicklung des Führungsteams und zwar inklusive des Gründerteams selbst. Also ich glaube, die Komposition des Gründerteams ist das Entscheidende überhaupt und diese Komposition mag am Anfang richtig gewesen sein, ist aber vielleicht nach 2-3 Jahren nicht mehr ideal und da muss man in der Lage sein, das in Frage zu stellen und auch Umbesetzung vorzunehmen, auch wenn das schmerzhaft ist. Also diese ständige Weiterentwicklung, weißt du, die 2/3 dieser 2/3 Komponente auch eine Anpassung an die neuen Anforderungen im Rahmen der Entwicklung des Unternehmens ist, glaube ich, entscheidend. Und ich kenne ganz viele Unternehmer, die sich damit schwer tun. Zweiter Punkt, würde ich nennen, ich nenne das Premature Scaling. Also ein übertriebenes Vertrauen in die eigenen Pläne. Und wenn man so das Gefühl hat, wir sind jetzt auf einem guten Weg, immer das, man denkt, man verpasst oder man hat die Zeit nicht und man beginnt dann Dinge zu skalieren, intensiv zu investieren, obwohl die Prozesse noch nicht reif sind dafür. Dadurch skaliert man dann in häufig schwer verkraftbarer Weise Verluste, was Anschlussfinanzierung schwierig macht und am Ende zum Scheitern führen kann, obwohl eigentlich das Geschäftskonzept und Modell die Chance gehabt hätte zu skalieren, wenn man sich vielleicht, wenn man es ihm die Chance gegeben hätte, etwas weiterzuentwickeln, bevor man dann tatsächlich skaliert.
Spannend. Super spannend. Toll. Vielen, vielen Dank für deine Insights, Henrik. Das ist wieder eine dieser Folgen, wo ich dankbar bin, dass ich diesen Podcast einfach machen darf, weil ich wieder ganz viel gelernt habe. Und ich hoffe, die Zuhörer mit Sicherheit auch. Toll, dass du das so beschreibst, dass es euch so gut geht. Ich wünsche euch, dass das so weitergeht und eurem Portfolio, dass das so weitergeht. Und bin gespannt. Wie gesagt, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal einen extra Podcast über diesen Unternehmerkompass machen, weil das finde ich einen extrem spannenden Punkt, wie man rausfindet, ob da jemand das Zeug zum Gründen hat. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Insights, lieber Henrik, und für euch weiterhin alles Gute.
Sehr, sehr, sehr gerne. Tausend Dank, Katharina, und auch danke für euer Interesse.